Wir müssen Gründungen fördern und auch richtig skalieren. Die Gründungen in der Industrie sind im Moment so schwach wie noch nie in einer Transformationsphase, wo ja eigentlich viel Neues entstehen sollte. Wir müssen am Ende auch dafür sorgen, dass Fachkräfte in die neuen aufstrebenden Bereiche weiterentwickelt werden. Denn wir haben eigentlich die guten Leute an Bord, auch um Transformation zu machen. Das ist kein Science-Fiction.
Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamerow.
In der heutigen Episode sprechen wir darüber, wie Deutschland aus der Erneuerungskrise herausfinden kann und was passieren muss, damit Wandel wieder Aufbruch bedeutet. Hierzu haben wir uns Verstärkung geholt von jemandem, der wie kaum ein Zweiter versteht, was unseren Arbeitsmarkt bewegt. Professor Dr. Enzo Weber, Arbeitsmarktforscher und Zukunftsdenker. Lieber Herr Weber, wie gewinnen wir den Mut und die Investitionen zurück, die Zukunft überhaupt erst möglich machen? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Sinnig. Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Simon, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Scharf und Sinnig. Heute haben wir einen Gast, der wie kaum ein Zweiter versteht, welche umwälzenden Kräfte gerade unseren Arbeitsmarkt verschieben und was das für unsere Zukunft bedeutet. Denn wir alle spüren, die Grundlage unseres Wohlstands gerät ins Wanken. Der Arbeitsmarkt ist zerrissen. Während klassische Industrien mit Stellenabbau kämpfen, wachsen andere Bereiche wie Pflege, Gesundheit, Rüstung oder KI rasant. Doch die eigentliche Herausforderung liegt tiefer. Es fehlt an Neuen, an Investitionen, an Gründungen, an Mut. Über diese kritische Lage und mögliche Auswege sprechen wir heute mit Professor Dr. Enzo Weber, einem der profiliertesten deutschen Arbeitsmarktexperten. Er leitet seit 2011 den Forschungsbereich Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, ist Professor für empirische Wirtschaftsforschung an der Universität Regensburg und hat zentrale Analyseinstrumente wie das IAB-Arbeitsmarktbarometer mitentwickelt. Lieber Herr Weber, herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Wie schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, dann starten wir mal gleich mit der ersten Frage, die mir so kommt und die wäre tatsächlich ein recht steile These, könnte man sagen, KI übernimmt keine Jobs. Sie haben mehrfach gesagt, KI übernimmt meinen Job nicht, sie erweitert ihn. Gilt das jetzt für Ihren Job oder ist das eine generelle These?
Also KI übernimmt schon Jobs. Wenn KI nicht in der Lage ist, Tätigkeiten auszuüben, dann wäre sie ja betriebswirtschaftlich keine sinnvolle Technologie, dann wird sie auch keiner einsetzen. Also wir bekommen definitiv Umwälzungen und es werden auch mehr und mehr Tätigkeiten übernommen. Aber wir gehen nicht davon aus, dass wir insgesamt dadurch ein geringeres Beschäftigungsniveau, also umgangssprachlich gesagt, insgesamt weniger Jobs haben werden. Denn ja, woran wir gewöhnt sind, das sind die Tätigkeiten, die wir jetzt ausüben. Wenn davon was wegfällt, dann erleben wir das sehr unmittelbar und das bestimmt dann auch die Debatte. Das kann man ja auch sehen, gerade auch wieder im Spiegeltitel zum Beispiel. Aber es entsteht auch anderes. Es entsteht auch Neues und zwar einmal dadurch, dass neue Technologien ja auch entwickelt und eingesetzt werden müssen, aber auch dadurch, dass wir mit neuen Technologien produktiver arbeiten können und damit erwirtschaften wir Einkommen. Und wenn wir Einkommen erwirtschaften, dann wird das auch wieder eingesetzt, also damit wird nachgefragt und dann entstehen wieder andere Jobs. Das ist ein ökonomischer Mechanismus, kein technischer. Wenn es den nicht gäbe, dann wäre uns die Arbeit nämlich schon längst ausgegangen. Und ganz wichtig auch, es fällt nicht immer nur was weg, sondern unsere Arbeit ändert sich auch. Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt ganze Berufe massenweise aussterben und ganz andere entstehen, sondern die Arbeitsweise, die Tätigkeiten in den Berufen selber, die ändern sich und das ist eigentlich die Riesenchance. Da sollten wir hinschauen, denn ich glaube, wenn man mal ehrlich ist und sich überlegt, welche Tätigkeiten übe ich eigentlich in meinem Beruf aus und waren das wirklich zu 100% meine Traumtätigkeiten, als ich meinen Beruf mal ergriffen hatte? Also wer die Frage mit Ja beantwortet, sollte mal zum Lügendetektor-Test gehen. Also Arbeit heute ist nicht das Optimum. Wir können sie auch verbessern. Es darf sich auch mal was ändern. Und da liegen auch die großen Chancen darin, dass wir uns als Menschen in unseren Tätigkeiten weiterentwickeln können.
Hat das mit Ihrem Konzept des digitalen sozialen Sicherungsprinzips zu tun? Also würden Sie das damit einsortieren oder sind das getrennte Welten?
Also die Digitalisierung kann uns in verschiedenen Bereichen helfen. Sie kann uns auch bei der sozialen Absicherung helfen. Und da ist es ja nun mal so, unsere sozialen Sicherungssysteme, die funktionieren eigentlich gut für so Standardjobs. Also abhängig beschäftigt, normaler sozialversicherungspflichtiger Job. Die Beiträge gehen einfach direkt an die Versicherung und man muss sich darum keine Gedanken mehr machen. Wenn man jetzt zum Beispiel über Plattformen tätig ist, vielleicht auch über ganz viele verschiedene mit mehreren Aufträgen im Monat, dann sieht das plötzlich anders aus. Dann ist die Absicherung nicht mehr da, obwohl es eine einfache Möglichkeit gäbe. Nämlich, das sind ja schon digitale Plattformen. Also hier einfach bei Erledigung jedes Auftrags, wenn das Geld fließt, voll automatisiert und digital einen bestimmten Beitrag als Sozialversicherungsbeitrag abzuführen. Das wäre möglich. Und zwar auch, wenn es sehr kleinteilig ist. Dann macht nämlich insgesamt die Summe der Beiträge die Absicherung. Und dann kommt man auch in ganz atypischen Beschäftigungsverhältnissen dazu, dass man die sehr effizient und flächendeckend absichern kann. Und das ist diese digitale soziale Sicherung, die ich stark gemacht habe, damit wir einfach auch Menschen, die flexibler arbeiten möchten, die einfach nicht im Standardjob sind, damit die das machen können nach ihren Wünschen, aber trotzdem eben auch die Absicherung unserer sozialen Sicherungssysteme haben.
Da sind wir ja im Prinzip schon mitten im Wandel drin. Wenn ich mal versuchen würde zu betrachten, dass wir gerade so einen Zangengriff zu haben scheinen, der zwischen Wirtschaftskrise und Fachkräftemangel besteht. Also wir haben ja einerseits einen Wandel, einen relativ starken, und dann haben wir den Fachkräftemangel überhaupt noch? Der wird immer benutzt, also beziehungsweise das Wort wird immer benutzt. Sehen Sie den?
Also wir haben definitiv Knappheit, wir haben definitiv aber auch Wirtschaftskrise. Und das ist schon das Neue an der Situation. Früher, wenn wir da eine Krise hatten, haben wir uns um Fachkräfte keinen Kopf machen müssen. Da hatten wir Massenarbeitslosigkeit. Mhm. Und wenn wir Fachkräfteknappheit hatten, dann waren wir aber nicht in der Wirtschaftskrise. Heute ist beides so. Die Knappheit ist allerdings auch gedämpft worden. Also vor 3 Jahren war das Rekordniveau. 2 Millionen offene Stellen. Die Schlangen an den Flughäfen konnten nicht mehr abgefertigt werden und so weiter. Wir kennen die Medienbilder ja noch. Die Situation hat sich schon gedämpft.
Was würden Sie hier Unternehmen raten? Wir haben es ja im Intro auch schon erwähnt, im Grunde haben Sie ja auch zitiert, es fehlt am Neuen, also an Investitionen, an Gründungen, an Mut.
Also den Mut, den kann man in der Tat im Moment verlieren, gerade angesichts der wirtschaftspolitischen Unsicherheit, und die ist massiv im Moment. Also gegen die Niveaus, die wir jetzt messen können, da war Corona Peanuts. Und das liegt natürlich einerseits an dem, was in Washington passiert. Also kann ich jetzt noch in die USA exportieren oder nicht? Kann sich jeden Tag wieder ändern. Aber das ist halt auch hausgemacht. In welches industrielle Geschäftsmodell lohnt es sich jetzt eigentlich in Deutschland zu investieren? Da brauchen wir einfach eine klare, antizipierbare wirtschaftspolitische Linie, damit auch Investoren wissen, woran sie sind. Und das impliziert dann auch, investieren in die dazugehörige Infrastruktur, und zwar in die Infrastruktur der Zukunft, also moderne Verkehrssysteme, Wasserstoffnetze, Datennetze und so weiter. Das heißt, auch richtig in der gesamten Wirtschaftspolitik auf Erneuerung setzen. Denn wenn wir in einer Erneuerungskrise sind, dann ist am Ende die Lösung eine Erneuerungspolitik. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in großem Umfang Milliardenpakete einsetzen als Staat, dann müssen wir staatliche Beschaffung auch richtig so organisieren, dass wir damit Innovationspolitik und Technologiepolitik machen, so wie die USA das zum Beispiel vormachen. Wir müssen Gründungen fördern und auch richtig skalieren. Die Gründungen in der Industrie sind im Moment so schwach wie noch nie in einer Transformationsphase, wo ja eigentlich viel Neues entstehen sollte. Wir müssen am Ende auch dafür sorgen, dass Fachkräfte in die neuen aufstrebenden Bereiche weiterentwickelt werden. Denn wir haben eigentlich die guten Leute an Bord, auch um Transformation zu machen. Das ist kein Science Fiction. Aber im Moment geraten sie in den angestammten Bereichen unter Druck und werden dann eher aus dem Arbeitsmarkt rausgezogen, obwohl das eigentlich die entscheidende Stärke wäre, die Deutschland wirklich zu bieten hat. Also eine durchgreifende Erneuerungspolitik, und damit kann Deutschland nach wie vor auch Transformation gewinnen. Denn unsere Studien zeigen, nein, die Industrialisierung ist kein Automatismus. Die Potenziale gäbe es sehr wohl, aber eben nicht auf dem bisherigen Weg, sondern wenn wir die tollen Industriejobs in Zukunft in Deutschland haben wollen, dann müssen wir die auch ein Stück weit wieder neu erfinden.
Welche Bereiche würden Sie denn sehen als Transformationsgewinnerbereiche?
Also es gibt im Moment mehrere Bereiche, die nach vorne kommen können, wo wir aber die Potenziale sicherlich noch nicht konsequent ausnutzen. Das ist einmal der ganze Bereich in Richtung Energiewende, also Windkraft beispielsweise ist eine sehr technologische Sache, Wasserstofftechnik ganz genauso, die ganze Infrastruktur, neue Baustoffe, neue Werkstoffe. Zum Beispiel auch in der Chemie. Es geht um Energiespeicher und zwar auch nicht nur darum, die Batterieproduktion von heutigen Batterien jetzt unbedingt massenweise in die EU zu holen, sondern die nächste Generation zu entwickeln. Und dann haben wir sicherlich auch in Richtung Umweltschutz, in Richtung Kreislaufwirtschaft, in Richtung neuer Produktionstechniken, energiesparender Produktionstechniken viele Möglichkeiten, die eigentlich unser Maschinenbauherz höher schlagen lassen sollten. Und offensichtlich wird ja auch jetzt deutlich in die Rüstung investiert werden. Also die Rüstung ist der einzige Bereich, der wirklich eine Ausnahme von der Schuldenbremse auch auf Dauer bekommen wird. Das kann einem jetzt gefallen oder nicht. Aber wenn man sich anschaut, welche Berufe da gebraucht werden, dann hat das eine extrem hohe Überlappung mit der klassischen Industrie in Deutschland. Nur Vorsicht, wenn wir da jetzt das Geld ausgeben, wir können es ja nur einmal ausgeben. Die Rückzahlung kommt geballt. Also wenn wir das jetzt machen, dann müssen wir dafür sorgen, dass das den maximalen Wertschöpfungseffekt hat, den maximalen Innovationseffekt hat. Also nicht einfach in die üblichen Kanäle das Geld wieder reinstecken, sondern dafür sorgen, dass wir damit auch neue Firmen in den Markt bringen, dass wir den Wettbewerb stärken und nicht alles nur bei den großen Playern wie üblich abladen und dass wir damit neue Technologien initiieren. Dann kann man aus diesen Mitteln, die jetzt nun mal nach Auffassung der Politik nötig werden, zumindest noch den maximalen wirtschaftlichen Wachstumseffekt herausholen.
Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
Jetzt waren ja Unternehmen noch nie so gut beraten, ich sage es mal, auf die äußeren Umstände zu warten oder also auf die Politik zu warten, bis Entscheidungen getroffen werden, weil das kann man ja nicht direkt beeinflussen. So, das heißt, wie sollten jetzt Unternehmer handeln? Sollen sie mehr in, ich nenne Beispiele, in Weiterbildung investieren, damit sich die Mitarbeiter, die jetzt da sind, vielleicht mehr in Richtung künstliche Intelligenz entwickeln können, da Know-how aufbauen?
Auch auf Unternehmensebene muss man sehen, im Moment brauchen wir tatsächlich den Erneuerungsschub, denn Transformation heißt, dass man in bestimmten angestammten Geschäftsmodellen unter Druck kommt und nicht alles davon lässt sich vermeiden. Das heißt, ich brauche die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen. Wenn ich davon zu wenig mache, dann werde ich am Ende auf einer Negativbilanz der Transformation sitzen bleiben. Und das heißt, gerade wenn ich auf meine Beschäftigten schaue, ich muss auf Weiterentwicklung setzen. Wir haben in der deutschen Wirtschaftsgeschichte durchaus gesehen, dass auch die interne Weiterentwicklung bei technologischen Neuerungen ein ganz entscheidender Kanal sein kann. Also bei der Robotisierung zum Beispiel in den 90ern, 2000ern war es keineswegs so, dass die meisten Menschen in den Bereichen, wo dann Roboter eingesetzt wurden, dann in die Arbeitslosigkeit gegangen sind. Sondern da wurden intern neue Tätigkeiten entwickelt. Die Menschen haben neue Jobs genommen und das muss eigentlich unsere Stärke sein. Und genauso gilt das auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Also man muss sich vernetzen. Man soll jetzt nicht anfangen, auf der einen Seite die Leute in die Frührente per Abfindung zu entlassen und auf der anderen Seite fehlen dann die Leute, sondern hier Netzwerke bauen und dann auch die Hilfe der Arbeitsmarktpolitik in Anspruch nehmen. Also mit einer guten Beratung, mit einer Vermittlung, auch mit einer Unterstützung von Weiterbildung. Da gibt es eigentlich jetzt schon tolle Möglichkeiten. Und dann plädiere ich dafür zu sagen, wenn dann doch ein Job zu Ende geht mit einer Abfindung, dann lasst uns dafür sorgen, dass alle Beteiligten mehr davon haben, wenn es danach in den nächsten Job geht. Also Abfindungen sollten steuerfrei sein für jedes Jahr, in dem man danach in einem neuen Job weiterarbeitet. Das bringt Bewegung in den Arbeitsmarkt. Das stärkt Wechsel, denn die Bewegung im Arbeitsmarkt, die haben wir im Moment überhaupt nicht. Der ist eher so ziemlich eingekalkt.
Ja, es gibt so drei Elefanten, die aktuell im Raum stehen. Der erste Elefant, den ich mal benennen möchte, ist jetzt dieses berühmte 500-Milliarden-Paket. Ich nenne es mal einfach so. Wird das aktuell schon aus Ihrer Perspektive sinnvoll verwendet oder, na, optimal wahrscheinlich nicht, aber schon so, dass man sagen kann, ja, wie es abgesprochen war, läuft es auch oder eher nicht?
Also die neue Regierung hat sich sehr schnell, schon vor Amtsantritt, darauf verständigt. Das ist immerhin mal ein Schritt, daran war die Vorgängerregierung gescheitert. Trotzdem, das Entscheidende ist, wie man das einsetzt. Denn Mittel von dem Umfang, die kann man nur einmal einsetzen. Und deswegen kommt es nicht so sehr nur auf die Entscheidung an, dass man Geld einsetzt, sondern daran, wirklich die Politik durchzudeklinieren, also die Erneuerungspolitik, die ich gerade beschrieben habe. Jetzt wird man relativ viel in klassische Infrastruktur davon investieren.
Ja.
Das ist auch nicht falsch. Also die Schlaglöcher müssen ja auch zu und unsere Brücken sollen ja auch nicht einstürzen. Da haben wir ja Nachholbedarf. Das ist definitiv schon richtig. Leider werden auch einige Verschiebebahnhöfe offensichtlich eröffnet, wo man dann doch auf Umwegen dazu kommt, dass man aus dem Sondervermögen dann eine Entlastung des regulären Haushalts hat, in dem dann einfach wieder mehr Platz für andere Aufgaben ist. So war es nicht gedacht. Da sollte man sich stärker am Riemen reißen. Aber das Allerwichtigste, was ich finde, ist, wenn man dieses Geld auf den Tisch legt, dann will ich ein neues wirtschaftspolitisches Konzept dafür sehen. Monika Schnitzer und ich haben das pro-kompetitive Industriepolitik genannt. Also ja, als Staat aktiv werden in der Transformation, um klar voranzugehen, um zu zeigen, welche Möglichkeiten sind da, um Investitionen lohnend zu machen, um auch die Sicherheit wieder zu geben. Aber nicht als Staat die Entscheidungen an sich ziehen, die dann irgendwann ineffizient werden und dann ja auch in der unter Beharrungskräften in die falsche Richtung führen, sondern für Wettbewerb, pro kompetitiv, für Innovation, für Markt. Das ist meines Erachtens die neue Politik, die wir jetzt entwickeln müssen, wo wir das Geld dafür haben.
Der zweite große Elefant, der im Raum steht, ist der, ich sag jetzt mal, Teilzeitbeschäftigung und Work-Life-Balance, 4-Tage-Woche against, wir brauchen 50-Stunden-Wochen. Wo würden Sie die Realität verorten?
Die Realität ist immer irgendwo dazwischen. Also wir haben weder den ganz großen Run auf eine 4-Tage-Woche, aber ja, Vollzeitbeschäftigte möchten heute tendenziell etwas weniger arbeiten und nicht mehr so viele Überstunden schrubben. Trotzdem haben wir durchaus auch große Potenziale bei der Arbeitszeit, aber die heben wir nicht, indem wir sagen, wir müssen jetzt alle mehr arbeiten. Also durch mehr Arbeiten ist Deutschland nicht reich geworden und wird es auch niemals werden, sondern wir müssen da schauen, wo wir wirklich was liegen lassen. Und das ist nicht bei vollzeitbeschäftigten Männern. Wenn wir die jetzt noch mehr Überstunden machen lassen, dann blockieren wir im Gegenzug ja nur wieder die Potenziale der Frauen, deren Erwerbsentwicklung dann weiter abknicken wird. Und da verlieren wir richtig. Das heißt, da verlieren wir nicht nur Arbeitsstunden, sondern da verlieren wir qualitativ richtig berufliches Entwicklungspotenzial. Genauso in Minijobs zum Beispiel. Wir sind so ziemlich das einzige Land in Europa, das sich eine Regelung leistet, die lautet, arbeitet bitte so wenig wie möglich, dann kriegt ihr die größtmögliche Begünstigung, komplett steuer- und abgabenfrei. Dann braucht man sich echt auch nicht zu wundern, wenn die Leute dann weniger arbeiten. Und das schadet vor allem den Frauen, die dann in solchen Modellen hängen bleiben. Wir können dafür sorgen, dass Ältere länger im Erwerbsleben bleiben. Und da müssen wir nicht zuerst über die 67 diskutieren, sondern Menschen in körperlich belastenden Berufen müssen irgendwann ab 50, 55 nochmal weiterentwickelt werden, in verwandte Tätigkeiten, die länger Perspektive bieten. Und wir sollten nicht mehr in die Arbeitsverträge reinschreiben, dass die automatisch an der Regelaltersgrenze enden, sondern es sollte eine Regelung möglich sein, dass die Verträge enden können. Aber der Standard muss umgedreht werden. Automatisch würden sie weiterlaufen. Dann würde man den Pflock da rausziehen, der im Moment einfach so oft im Wege steht.
Dann wäre der dritte Elefant meinerseits noch, dann bin ich fertig, mehr oder weniger. Der dritte Elefant, der natürlich im Raum steht, ist die Migration. Tatsächlich Jobvermittlung bei Geflüchteten und tatsächlich auch die Möglichkeit der Blue Card oder der, sage ich mal, Fachkräftemigration. Wie sehen Sie da die aktuelle Lage aufgestellt?
Also nächstes Jahr gibt es den Kipppunkt. Da wird die Zahl der Arbeitskräfte in Deutschland sinken. Das ist bisher nicht passiert. Wir konnten bisher das demografische Minus, das wir schreiben, immer noch ausgleichen. Aber jetzt wird doch der Weggang der Babyboomer dann überwiegen, auch weil die Migration abgeflaut ist. Und das liegt daran, dass wir in den vergangenen 15 Jahren viel Zuwanderung bekommen haben, aber viel aus der EU und die EU altert mit uns. Da ist das Potenzial nicht mehr da. Es muss jetzt rausgehen in die Welt und die Herausforderungen werden noch deutlich größer. Wenn wir uns anschauen, was machen wir eigentlich aus der Zuwanderung, dann müssen wir auch feststellen, naja, viele Zugewanderte arbeiten in Deutschland unter dem, was ihre Kompetenzen eigentlich hergeben würden. Und das liegt auch an der schwierigen Vergleichbarkeit von Abschlüssen, an unserem sehr spezifischen Bildungssystem, das einen hohen Wert hat, aber eben auch formale Hürden. Das heißt, wir brauchen einfach auch eine Politik, die sagt, okay, ganz proaktiv, wir schauen uns an, welche Kompetenzen bringt ihr mit? Wir erkennen das an, wir entwickeln berufsbegleitend gleich eine Qualifizierungsstrategie, um Perspektive in Deutschland zu schaffen. Das gilt für Geflüchtete, aber das gilt auch für andere Zugewanderte. Und dann werden nämlich auch nicht mehr so viele wieder weggehen. Wir haben eine sehr hohe Abwanderungsquote. Und wenn von den Zuwanderern, die man bekommt, viele wieder weggehen, dann hat man ja fürs Land am Ende auch nichts gewonnen. Und dann müssen wir, wenn es jetzt rausgeht in die Welt, sehen, was ist eigentlich unser Wettbewerbsvorteil. Die USA machen die Schotten gerade dicht. Da war bisher der Standardweg, in den USA zu studieren und sich dann da einen Job zu suchen. Jetzt werden erstens die Visa eingeschränkt und zweitens kostet das dann 100.000 Euro, wenn man in den Job reingehen will. Wir haben gute Universitäten mit einem freien Studium. Wir haben eine weltweit gerühmte berufliche Ausbildung. Lasst uns doch die jungen Leute direkt in die Unis und in die Ausbildung holen. Dann haben sie nämlich am Ende einen deutschen Abschluss, sind hochqualifiziert, konnten sich in Deutschland schon integrieren. Lasst uns in die Sprachförderung reingehen, dann können sie auch schon Deutsch. Also besser wird's nicht. Das ist der Königsweg der Zuwanderung.
Das ist ein gutes Sprungbrett vielleicht für meine letzte Frage, Herr Weber. Gerade die junge Generation, wir haben schon über die Älteren gesprochen, dass man da vielleicht auch schaut, dass man sich ein bisschen länger im Unternehmen hält. Die junge Generation, Junioren, tun sich gerade sehr schwer, Stellen oder einen neuen Job zu finden. Ist das auch nur so eine Momentaufnahme? Wie nehmen Sie das wahr? Wird das so bleiben? Was sollte sich da ändern? Muss sich vielleicht an der Ausbildung, am Studium was ändern, damit das nicht mehr zukünftig ein Problem sein wird? Oder wie schätzen Sie da die Situation ein?
Ja, also wir haben jetzt die große Debatte, fegt die KI die Berufseinsteiger aus dem Arbeitsmarkt? Nein, tut sie nicht. Die Erneuerungskrise fegt die Berufseinsteiger aus dem Arbeitsmarkt. Und das ist sehr viel schlimmer.
Genau.
Denn das haben wir uns selber zuzuschreiben. Was im Moment passiert ist, es werden sehr wenige neue Stellen ausgeschrieben. Ganz einfach, weil zu wenig Neues entsteht. Es wird wenig neu gegründet, es wird wenig neu investiert, es werden wenige neue Stellen geschaffen. Und wenn man in eine solche Situation reingerät, dann hat man natürlich vor allem als derjenige ein Problem, der sich noch einen neuen Job suchen will. Das Hauptproblem haben wir im Moment gar nicht unbedingt die, die einen Job haben, sondern die, die gerade auf Suche sind, weil die Erneuerung einfach zu schwach ist. Und das ist kritisch, denn es kann dann sogenannte Narbenbildung geben. Also wer in eine solche schlechte Situation als junger Mensch reinrutscht, hat davon dauerhaft Nachteile im Arbeitsmarkt im Vergleich zu jemandem, der gleich gut reinrutscht und durchstarten kann. Das zeigt die Forschung auch. Das heißt, das Ganze ist auch zeitkritisch, denn wir haben ja nicht so viele junge Leute. Die Generation Z ist ziemlich klein und übrigens überhaupt nicht faul. Alle Gerüchte in Richtung Faulheit der Generation Z sind völlig falsch. Alle Statistiken zeigen, die Erwerbsbeteiligung beispielsweise der jungen Leute heute ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das heißt, die sind verdammt fleißig und die haben was Besseres verdient als diesen wirtschaftspolitischen Murks, den wir uns jetzt die letzten Jahre gegönnt haben. Das heißt aber auch, man darf jetzt nicht einfach glauben, ach, das sind ja alles Digital Natives, die machen das schon in der KI-Welt. Ja, Digital Native sein, das ist ein Vorteil, das stimmt. Aber das macht mich noch nicht produktiv in einem Job. Da muss ich ja konkret Wertschöpfung erwirtschaften auf Basis von KI-Konzepten. Dafür brauche ich ein Abstraktionsvermögen. Dafür brauche ich konzeptionell die Kompetenz. Und genau dafür ist unser Bildungssystem zuständig. Handy bedienen müssen die Lehrer denen nicht beibringen. Aber wie trete ich einen Schritt zurück? Wie erfasse ich die Logik davon? Ich muss nicht 20 Programmiersprachen lernen, aber wie kann ich das einordnen? Wie kann ich das verstehen, damit ich am Ende auch in der Lage bin, Dinge in meinem Job einzusetzen und damit auch den Job selbst zu prägen, inhaltlich flexibel zu sein, selbst organisiert zu sein? Das alles sind Anforderungen, die sich in vielen Studien zu KI im Moment zeigen und darauf müssen wir das Augenmerk legen.
Herr Professor Weber, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
Gern geschehen und alles Gute.
Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.